Okay, jetzt geht's. Also sorry, wenn ich mich heute so ein bisschen gedämpft anhöre, so etwas nasal, so eine Mischung aus David Cassidy und Ben Becker. Aber ich bin's trotzdem. Ja, ihr Lieben, wir leben in der heutigen Zeit so viel Leid, so viel Bedrängnis. Und dennoch, wir feiern Advent. Wir befinden uns in dieser Vorbereitungszeit auf diesen heiligen Abend oder diesen heiligen Tag auf Weihnachten und das Fest der Geburt von Jesus Christus, der Menschwerdung Gottes. Adventus Domini, die Ankunft des Herrn. Und gleichzeitig sollte für uns ja Advent auch eigentlich mehr sein, denn eigentlich sollte jeden Tag 24/7 für uns Advent sein. Denn wir erwarten ja die Ankunft von Jesus, seine Wiederkehr. Also ist unser ganzes Leben Advent, oder? Amen. Ich möchte daher trotz mancher und vielleicht auch bei euch mancher Bedrängnis heute einen richtig freudigen Gottesdienst mit euch feiern. Ein Gottesdienst ermutigend, zukunftsweisend, perspektivgebend, bestätigend, eben mutmachend. Seid ihr dabei? Ich habe heute eine Flasche Wein mitgebracht. Ich habe eine Flasche Wein mitgebracht. Ein Pinot Gris mit dem Namen Helios. Helios steht in der griechischen Mythologie für Sonne, für den Sonnengott. Und keine Sorge, ich will euch heute keinen anderen Gott verkaufen. Aber Sonne ist doch irgendwie schon mal gut, oder? Irgendwie hell, warm, Leben, oder? In dem Losungswort gestern stand der Satz, den Jesus zu den Leuten sagte: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis herumirren, sondern das Licht des Lebens haben. Das Licht des Lebens haben. Wir können uns also entscheiden, das Licht des Lebens oder in der Finsternis herumirren. Aber es geht mit dem Wein noch weiter. Warum habe ich den nun mitgebracht? Also dieser Pinot Gris mit dem Namen Helios wird beschrieben als üppig, als süß oder weich, erdig und fruchtig. Als wir im Frühjahr mit dem Leitungsteam der Vineyard-Bewegung im Elsass waren, haben wir eine Weinprobe gemacht. Und ich habe einen Wein von dieser Weinprobe mitgebracht. Ein Agape-Wein. Du kannst übrigens das Bild schon mal einblenden. Ein Agape-Wein. Und als wir den Weinbauern fragten, warum er sein Gut Agape genannt hat, da hat er gesagt, er hat sich das lange und gut überlegt und hat sich dafür entschieden und ein Commitment ausgesprochen. Er will seine Reben bedingungslos lieben. Und so hat er dieses Weingut Agape genannt und so habe ich jetzt hier einen Agape-Wein in der Hand. Cool, oder? Bedingungslose Liebe. Agape steht für die selbstlose, nicht sinnliche, und damit in erster Linie für die Liebe Gottes, aber eben auch für die Nächstenliebe. Und ich möchte jetzt mit diesem Wein hier aufhören, sondern jetzt ganz und gar über die Agape-Liebe und alles, was ich damit zumindest sehe, aufhören. Und weil ich jetzt den Wein nicht mehr brauche, haben Helga und ich uns überlegt, dass wir diesen Wein dem Geburtstagskind schenken. Inga, it's yours. Also Agape, selbstlose, bedingungslose Liebe, Nächstenliebe. Im Neuen Testament vermittelt das Wort Agape Gottes reine Liebe. Agape, die bedingungslose, einseitige, befreiend und auf andere zentrierte Liebe. Sucht man dann im Internet, findet man solche Sätze wie: Agape ist ein Offenbarungswort, ein verschlossenes, ein heiliges Wort. Also so etwas wie ein Geheimwort, das durch den Heiligen Geist geprägt, so steht es dort, das durch den Heiligen Geist geprägt, sich allein im Glauben erschließen kann. Also auf die Sätze wäre ich nicht gekommen. In dem Brief an die Epheser, Kapitel 3, Vers 19, schreibt Paulus, dass die Agape Christi, Liebe, die Agape Christi, die Liebe Christi, die Erkenntnis übertrifft, also den Verstand übersteigt. Er formuliert dies so: Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in all ihren Dimensionen zu erfassen. In ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe, in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausgeht. Und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Was für kraftvolle, was für starke Worte, wenn man sie so in dieser ganzen, ja, wie Agapewein schmeckt. Mit diesem üppigen, mit diesem echten, mit diesem erdigen, mit diesem fruchtigen, mit diesem vollen, mit diesem süßen. Und Liebe ist ja nach Paulus die höchste der drei christlichen Tugenden. Glaube, Hoffnung und Liebe, aber am größten von ihnen ist die Liebe. 1. Korinther 13 zu lesen. Agape ist die interessenlose Liebe, die sogar ihre Feinde liebt. Siehe hierzu die Worte von Jesus Christus. Selbst am Kreuz sagt er: Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aus welcher Motivation kann das geschehen? Wenn ich aus einer bedingungslosen, aus einer nicht auf sich zentrierten Liebe. Der griechische Philosoph Plotin, irgendwo 200. Jahrhundert gelebt, verwendet den Begriff Agape für die herabsteigende Liebe. Er nennt sie ein vom Subjekt ausgehendes freies Tun, wodurch der Geringere erhöht wird. Was für ein Bild, die herabsteigende Liebe, wodurch das Geringere erhöht wird. Stellt euch das einfach mal so vor eure Augen. Und damit nun bin ich bei meinem eigentlichen Predigtthema. Wir umkleiden das Unehrenhafte mit Ehre. Wir erhöhen das vermeintlich Geringere mit der herabsteigenden Liebe, erhöhen wir das vermeintlich Geringere. Wir tun das, weil Jesus uns das vorgelebt hat. Weil Jesus uns das gegeben hat, und zwar zum Weitergeben. Diese Agape-Liebe ist ja nicht etwas, die wir in uns tragen, weil wir nun mal sowieso so glanzvolle Menschen sind. Sondern dieser Glanz kommt nur von Jesus selbst. Er kann nur von ihm kommen. Ich habe das, glaube ich, schon öfter gesagt. Ich habe zwischendurch immer wieder mal den Gedanken und auch früher viel intensiver gehabt: Ich kann doch gar nicht lieben. Also ich kann mich jemandem zuwenden, ich kann verantwortlich für jemanden sein, ich kann etwas tun, ich kann all dieses tun. Aber wo ist mein Gefühl der Liebe, diese tiefe, innige Liebe, die ich in mir doch selbst empfinde, bis mir bewusst geworden ist, dass es gar nicht entscheidend ist. Der entscheidende Punkt ist, ob Gottes Liebe durch mich hindurchfließen kann. Und das muss nicht ich spüren, sondern das muss mein Gegenüber spüren. Und wenn diese herabsteigende Liebe, wenn wir Werkzeuge dieser herabsteigenden Liebe werden können, dann passiert etwas, was nicht unbedingt für mich wichtig ist. Aber dann kommt der Himmel auf die Erde. Dann ist das, was wir himmlisch erfahren, dann ist das im Gegenüber. Und es ist nicht entscheidend, wie es mir damit geht, sondern es geht dem anderen gut damit. Und das ist das, was uns bewegen sollte. Jesus schreibt dazu Folgendes an die Korinther. Wenn uns an einem Körper etwas nicht gefällt, dann geben wir uns die größte Mühe, es schöner zu machen. Und was uns anstößig erscheint, das kleiden wir besonders sorgfältig. Denn was nicht anstößig ist, muss auch nicht besonders bekleidet werden. Gott aber hat unseren Leib zusammengefügt, dass die unwichtig erscheinenden Glieder in Wirklichkeit besonders wichtig sind. Und so kann dann auch ein urologisches Zwicken zum Heil für bestimmte Menschen werden. Sorry, kleiner Einschub. Auf dieses Wort, nicht auf den Urologen, nicht auf Volker Brandes. Da warst du, oder?
Ja.
Genau. Sondern auf dieses Wort. Da steht, kannst du die nächste Folie machen? Und wenn uns etwas anstößig erscheint, das kleiden wir besonders sorgfältig. Und irgendwie fing das ja schon im Paradies an. Ich hatte da so ein bisschen so eine Art Déjà-vu, als ich über diese Predigt nachdachte und dachte, ja, als Adam und Eva im Paradies waren, da war ihnen überhaupt nicht unwohl damit. Es war nichts, was sie störte, dass sie nackt waren. Sie waren in der engsten Gemeinschaft mit Gott. Sie lebten im Paradies. Sie hatten eine innige Beziehung zu ihm und es gab keinen Grund für sie, etwas zu bedecken. Sie lebten in dieser Reinheit mit Gott. Und als sie dann gegen den Willen und das ausdrückliche Verbot von Gott von dem Baum der Erkenntnis über Gut und Böse gegessen hatten, wurden sie sich ihrer Nacktheit bewusst. Und sie machten aus Feigenblättern Bekleidung und bedeckten sich. Das Unehrenhafte machte ihnen zu schaffen. Und sie schämten sich. Und sie versuchten das Unreine, das, wie man sagt, mit dem sogenannten Sündenfall über sie gekommen war, zu bedecken. Und sie versteckten sich. Nun, das ist jetzt eine eigene Geschichte. Sie hat uns aus dem Paradies vertrieben und wir müssen nun in dieser gefallenen Welt leben. Aber inzwischen in der wunderbaren Hoffnung durch Jesus Christus und das Evangelium, das ihn verkörpert und auf dessen Geburt wir jetzt hindenken, auf dessen Ankunft wir uns hinleben. Jesus gebraucht dieses Bild des Leibes Jesu. Paulus gebraucht das Bild des Leibes Christi, wo Jesus das Haupt ist und der Leib sich zusammenfügt. Und er stellt damit die Gemeinde. Du kannst sagen, die ganze Kirche, die Gemeinde Gottes in der ganzen Welt. Aber du kannst auch sagen, unsere Gemeinde, wo Jesus das Haupt ist und wo wir der Leib sind und wo wir die Glieder sind. Ich lese den Text nochmal in einem größeren Zusammenhang ganz. Und ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Und wie der Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, die nicht nur aus einem. Wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Und wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestände, wo bliebe der Geruchssinn? Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile, was wäre das andererseits für ein Körper? Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Aber der Kopf zu den Füßen oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer sind zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Gerade den Teilen, die wir für weniger ehrenwert halten, schenken wir besonders viel Aufmerksamkeit. Gerade bei den Teilen, die Anstoß erregen könnten, achten wir besonders darauf, dass sie sorgfältig bedeckt sind. Bei denen, die keinen Anstoß erregen, ist das nicht nötig. Gott selbst, der die verschiedenen Teile des Körpers zusammengefügt hat, hat dem, was unscheinbar ist, eine besondere Würde verliehen. Es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Das alles gilt nun auch im Hinblick auf euch, denn ihr seid der Leib Christi und jeder einzelne von euch ist Teil des Leibes Christi. Ihr wisst alle, dass Uwe heimgegangen ist. In Uwes Leben hat es reichlich gegeben, was anstößig war. Aber ihr, der Leib Jesu, hat Uwe als Teil des Leibes Jesu angenommen. Das, was unanständig war, wurde umkleidet mit Ehre. Wurde umgeben von bedingungsloser Liebe, von dieser Agape-Liebe, die nur Jesus uns schenkt, die Nächstenliebe heißt. Und die nur der Heilige Geist hervorbringen kann. Und ich sage das jetzt nicht, um in so eine tiefe Andächtigkeit mit euch zu kommen, sondern um mit euch in eine große Freude zu gehen. Denn wie steht es dort? Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Uwe konnte in Frieden heimgehen. Er wusste, wo er kam, aber er wusste auch, wohin er geht. Er hatte keine Angst, dass er noch nach seiner Entlassung wieder rückfällig wird. So wie einmal davor. Wir haben schon darüber gesprochen, wir beide, er und ich. Und er sagte zu mir, als ich ihn fragte, wie geht es dir denn jetzt damit? Hast du Sorge, dass du vielleicht irgendwie wieder Mist baust? Er hat Mist gebaut, aber nicht den. Und er sagte zu mir, damals habe ich mich unbewusst, ist mir erst später mit Psychologen aufgefallen und bewusst geworden, habe ich mich unbewusst nach dem Knast zurückgesehnt und bin rückfällig geworden. Warum? Ich kannte niemanden, niemand kannte mich, ich war einsam. Und ich sehnte mich danach zurück, dass Menschen mich kennen und ich sie kenne. Und das war seine vertraute, wenn auch unschöne Umgebung. Er hat oft zu mir gesagt, wenn wir ihn morgens zum Gottesdienst abgeholt haben, ihr holt mich hier aus der Hölle und ich darf eine Weile im Himmel sein. Es war nicht schön dort, aber es war vertrauter als die Gesellschaft, wo ihn keiner kannte. Und jetzt kommt's. Er sagt zu mir, ich habe keine Angst. Weil ich habe ja eine Familie. Und ihr seid die Familie. Wir sind die Familie für ihn gewesen. Agape-Liebe, Nächstenliebe, das ist das, was uns ausmacht. Und hey Leute, lasst uns das feiern, dass wir das sind. Lasst uns nicht immer nur in allem Leid, in aller Bedrängnis, die Krankheiten, und ich weiß das ja alles. Und ich meine, man könnte jetzt auch über die schlimme Krebserkrankung von Uwe reden. Nein, das tun wir nicht. Wir reden über die Freude darüber, dass er eine Familie hatte und dass er in den Himmel gekommen ist und dass er erlöst ist und dass wir ein Halleluja aussprechen können. Und wir feiern heute nicht die Trauerfeier von Uwe, sondern wir feiern ein Freudenfest, weil Advent ist und weil wir auf Heiligabend zugehen und weil wir auf die Ankunft Jesu warten und weil wir diese Agape-Liebe erwarten und weil wir aber wissen, dass wir tatsächlich auch Miteigentümer sind. Erben, Hausgenossen, Kinder Gottes. Und indem wir Miteigentümer sind, sind wir auch Miteigentümer dieser Agape-Liebe, die wir aber nicht für uns haben, sondern die wir zum Weitergeben haben. Ich möchte zum Abschluss kommen. Vielleicht die nächste Folie. Zum Abschluss einfach noch zwei folgende Bibelworte. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Im Hebräerbrief 11,1 nachzulesen. Lasst uns diesen Glauben festhalten. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Das ist nicht spooky. Das ist geistlich. Das ist das, was uns im Inneren ausmacht, wo Gottes Geist in uns wirksam ist, wo Gottes Geist in uns spricht, wo Gottes Geist zu unserem Geist spricht und unser Geist das versteht, auch wenn wir es vom Verstand her manchmal nicht begreifen. Und dann möchte ich zum Abschluss aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 19, euch einfach diese Worte zurufen, einfach für auch die Woche und für die Zeit, die vor uns liegt. Was immer auch geschehen mag, welche Bedrängnis, was für ein Leid, was für Dinge wir auch erleben mögen, wo wir Ängste vielleicht auch haben, wenn wir die Weltgeschichte uns anschauen und die Nachrichten schon gar nicht mehr einschalten, die Tagesschau nicht mehr sehen mögen, was immer auch geschehen mag. Umso fester haben wir das prophetische Wort und wir tun gut daran, dass wir darauf achten, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in unseren Herzen. Ich schlage vor, dass wir jetzt ein bisschen feiern. Lasst uns die guten Geschichten feiern. Wir haben schon God-Stories gehört, aber lasst uns doch einfach mal miteinander austauschen, was du in letzter Zeit oder überhaupt, was dir einfällt, was du erlebt hast, wo du Agape-Liebe erfahren hast oder beobachtet hast, wie andere diese Agape-Liebe, wie diese Nächstenliebe, wie diese Hinwendung, wie dieses Umkleiden, wir umkleiden das Unehrenhafte mit Ehre. Wir geben ihm Würde, da wo möglicherweise Unwürdigkeit auch zum Tragen kommt. Wir umarmen das, was uns möglicherweise nicht gefällt. Und wir umarmen es, weil wir die Liebe Gottes in uns tragen. Wenn du es selbst erlebt hast, wenn du gesehen hast, dass es stattgefunden hat, oder wenn du vielleicht selber derjenige oder diejenige sein durftest, die diese weitergeben durfte. Und deshalb schlage ich vor, dass wir uns in Zweier- oder Dreiergruppen kurz zusammenstellen und dass wir einfach dieses austauschen, weil es soll nicht in Vergessenheit geraten. Diese guten Geschichten, die wir mit Gott erleben, die sollen nicht in Vergessenheit geraten. Der Teufel ist ein Dieb und er versucht uns immer wieder, diese Geschichten zu klauen. Und indem wir sie aber uns austauschen, indem wir sie erzählen mit Freude, mit Strahlen im Gesicht, mit dem Glanz Jesu in den Augen, bleiben sie lebendig. Und wir ehren damit Gott. Wir ehren damit Gott, indem wir ihm auch unsere Geschichten vor seinen Thron legen. Wir ehren damit aber auch Gott, weil das ist der wahre Gottesdienst, indem wir den Nächsten und die Nächste lieben. Ich möchte kurz beten und dann wäre ich froh, wenn ihr euch zusammenstellt und dann übergebe ich gerne wieder an dich, Silke. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für deine bedingungslose Liebe. Vater, ich danke dir für deine bedingungslose, für deine absolute, für deine unergründliche und wunderbare Liebe. Ich danke dir, dass du uns so wunderbar gemacht hast. dass du uns auch als Leib, als deine Gemeinde so wunderbar machen willst und so ein wunderbares Bild uns vor die Augen machst. Indem wir zwar unsere Zerbrechlichkeit kennen, über unsere Abhängigkeit von dir wissen, aber indem wir uns zu dieser Abhängigkeit von dir, von dieser absoluten Abhängigkeit zu dir bekennen, wissen wir, dass du unsere Herzen, dass du unsere Sinne, dass du unseren Geist füllen willst und dass du uns damit nicht alleine lässt. Ich danke dir dafür und ich bitte dich, dass du jetzt auch noch einmal ja, sowas fast wie ein Feuerwerk an Geschichten unter uns in Erinnerung rufst, wirksam werden lässt, womit wir dich ehren wollen. Denn dir gebührt alle Ehre. Jesus, wir erwarten dich. Amen.